Was hat die EU mit unserem Alltag zu tun? Warum sind die Entscheidungen in Brüssel für die österreichische Landwirtschaft so wichtig? Wie funktioniert eigentlich der politische Prozess hinter den großen Verordnungen und Richtlinien? Was hat sich seit der EU-Wahl 2024 verändert und was kommt auf uns in der Landwirtschaft zu? Warum braucht es Vertreterinnen aus der Landwirtschaft vor Ort in Brüssel? Ich, Andreas Steinwieder, darf Sie herzlich zum Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der Habele Verein bei Gumpenstein begrüßen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für Sie, denn ich spreche mit Frau Diplom-Ingenieurin Verena Scherfranz, Expertin der Landwirtschaftskammer Österreich im EU-Büro in Brüssel. Frau Diplom-Ingenieurin Scherfranz wird die eingangs gestellten Fragen aus erster Hand beantworten und mit uns einen Blick hinter die Kulissen werfen. Liebe Verena, danke, dass du dir Zeit nimmst, uns nach Brüssel mitzunehmen und deine Arbeit ein bisschen vorzustellen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, dass ich auch in diesem Podcast meine hoffentlich bisschen spannenden Hintergrundinformationen teilen darf. Nach Brüssel mitnehmen, das klingt immer so, als wäre Brüssel so weit weg von uns. Ich glaube, und am Ende des Podcasts werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, Brüssel ist wirklich überall. Brüssel ist dort, wo wir sind sozusagen, die EU ist dort, wo wir sind. Und ja, die Regulatorien sind dort, wo wir sind, die Vorschläge sind dort, wo wir sind. Wir alle sind ein großer Teil davon.
Danke, dass wir uns die Seite anschauen dürfen. Du arbeitest für die Landwirtschaftskammer Österreich in Brüssel. Was sind dort so deine Aufgaben und wie ist so dein Tag strukturiert in Brüssel?
Ja, das ist eine schon mal sehr schwierige Frage gleich zu Beginn. Jeder Tag ist bei uns nämlich ein ganz, ganz diverser Tag, würde ich sagen. Wir sind so ein bisschen die Watchdogs der Landwirtschaftskammer Österreich in Brüssel. Wir schauen uns an, welche Gesetze in Vorbereitung sind, welche Initiativen gestartet werden, wie die politische Stimmungslage ist. Und auf der anderen Seite bringen wir uns natürlich auch ganz aktiv in diese politische Diskussion ein, versuchen die Interessen der österreichischen Landwirte und Landwirtinnen, Forstwirte und Forstwirtinnen in diesen Prozess einzuspeisen. Wir versuchen, dass unsere Betriebe, die wir vertreten dürfen, Gehör finden in Brüssel.
Wenn man jetzt sozusagen in die Bevölkerung in Österreich hineinhört, auch auf unseren Bauernhöfen hört man das öfter, die in Brüssel, Brüssel wird als bürokratisch hingestellt, sehr weit weg, wie wir es am Anfang gehört haben. Warum ist Brüssel für uns und das, was dort beschlossen wird, für unseren Alltag so wichtig und speziell für die Landwirtschaft so wichtig?
Ja, ich würde sagen, die EU fühlt sich deshalb fern an, weil viele übergeordnete Regularien in der EU in Brüssel beschlossen werden. Das sind Regularien, die dann häufig erst ins nationale Gesetz umgesetzt werden müssen, übersetzt sozusagen werden müssen.
Was verstehst du unter übergeordnet? Das heißt, jemand sagt uns von außen, was wir in Österreich zu tun haben. Könnte man das sagen?
Das ist das, was man oft hört. Da würde ich aber gleich mal nicht unbedingt zustimmen. Wenn wir uns anschauen, wie entstehen die Gesetze, wie entstehen diese übergeordneten Regularien, von denen ich gerade gesprochen habe, dann ist es ein sehr demokratischer Prozess. Der Prozess wird begleitet von der Europäischen Kommission, von dort gehen die Vorschläge aus. Und diese Vorschläge werden dann vom Europäischen Parlament und vom Rat diskutiert.
Kannst du uns kurz erklären, was ist der Rat und was ist das Parlament und was ist die Kommission?
Die Kommission, da könnte man sagen, das ist so ein bisschen wie die Ministerien, kann man sich grob äquivalent vorstellen. Das Parlament, ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, das ist sozusagen das Abbild der europäischen Gesellschaft.
Und so sind 720 Abgeordnete.
Genau, wir haben da 720 Abgeordnete und dieses Parlament besteht zusätzlich zu den nationalen Parlamenten. Also auch dort sieht man schon wieder ganz, ganz starke demokratische Charakteristika.
Österreich mit 20?
Österreich hat 20 Abgeordnete, ganz genau. Wir sind da relativ groß, muss man sagen. Also wir sind mit der Anzahl der Abgeordneten irgendwo im europäischen Mittelfeld, auch weil wir immer gerne sagen, Österreich ist ein sehr, sehr kleines Land. Aber wir haben durchaus auch eine gewisse Stimmmacht in der Europäischen Union. Ja, und zur Frage, was ist der Rat? Wer sitzt dort? Das sind unsere Ministerinnen und Minister, also unsere nationalen Regierungen, die dann auch direkt in Brüssel im Gesetzgebungsprozess vertreten sind.
Das heißt, wenn es um Landwirtschaft geht, dann ist der Landwirtschaftsminister von Österreich dort vor Ort im Rat. Und wenn es um Sicherheitsfragen geht, dann ist der Innenminister und so kann man sich das vorstellen.
Ganz oder? Genau. Die reisen dann, je nachdem welches Thema behandelt wird, nach Brüssel und treffen sich dann dort mit den Amtskollegen und Kolleginnen aus den anderen Mitgliedstaaten.
Gut, und jetzt gibt's immer diesen Trilogprozess. Also es wird eine neue Verordnung oder eine neue Richtlinie herausgegeben. Das sind ja sozusagen die zwei größeren Dinge, die man aus der EU immer wieder mitbekommt. Was ist einmal der Unterschied zwischen einer Verordnung und einer Richtlinie?
Die Verordnung ist etwas, was unmittelbar national wirkt. Das heißt, es muss nicht mehr erst ins nationale Gesetz oder in die nationale ins nationale Recht übersetzt werden. Das gilt in allen Mitgliedstaaten gleich. Mhm. Punkt. Wenn man sich die Richtlinie anschaut, dann sieht man dort übergeordnete Ziele. Und diese Richtlinie muss dann in das nationale Gesetz überführt werden. Und dieses nationale Gesetz muss dann entsprechend diese Ziele erfüllen.
Gibt es dazu ein Beispiel aus der Landwirtschaft?
Wenn wir uns anschauen, die bei den Verordnungen, da würde man zum Beispiel die Naturwiederherstellungsverordnung nennen. Bei den Richtlinien, da gibt es zum Beispiel die Abwasserrahmenrichtlinie. Aber natürlich gibt es da ganz, ganz viele Beispiele für Verordnungen und Richtlinien. Wenn man sich jetzt anschaut, der Trilog wurde gerade angesprochen. Die Trilogverhandlungen bedeuten, dass von Seiten der Europäischen Kommission eben schon ein Vorschlag vorliegt. Dieser Vorschlag geht dann in den Rat, in das Parlament und wird dort jeweils begutachtet. Wenn dann der Rat und das Parlament ihre jeweilige Position gefunden haben zum Vorschlag, dann treffen sie sich wieder und dann sprechen sie über den Vorschlag der Kommission aus ihrer jeweiligen Perspektive. Und das sind dann die sogenannten Trilogverhandlungen. Und das Ziel der Trilogverhandlungen ist es, dass am Ende ein Kompromiss hervorgeht, der die Positionen aus Rat und Parlament mit dem Vorschlag der Kommission vereint. Und wenn das erfolgreich war, kommt es wieder zu einer finalen Abstimmung
im Parlament.
Genau, im Rat und im Parlament. Und dann kann gültiges Recht gemacht werden.
Das heißt, sowohl der Rat als auch das Parlament stimmen aktiv dann am Ende zu einer Richtlinie und zu einer Verordnung ab.
Genau. Und dann sieht man auch schon, wer stimmt dann ab im Rat und im Parlament. Im Rat sind es die Vertreterinnen und Vertreter der nationalen Regierungen, also sprich unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Wer stimmt im Parlament ab? Auch das sind unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Also wenn wir dann sagen, die EU ist etwas sehr, sehr Fernes, da passiert irgendwas in Brüssel, dann kommt es eben dazu, dass ich sage, naja, da stimme ich nicht ganz so. Denn das sind unsere direkt oder indirekt gewählten Vertreterinnen und Vertreter, die zu etwas zustimmen oder etwas ablehnen.
Gut, jetzt hat die Kommission eine Idee, einen Vorschlag. Dann wird es im Parlament, gibt es ja Ausschüsse, oder? Es gibt den Agrarausschuss, es gibt den Umweltausschuss. Da sind Vertreter von unseren österreichischen Abgeordneten dann auch drinnen, oder? Und die arbeiten an diesem Vorschlag dann weiter, oder was ist deren Aufgabe dann, diese Ausschüsse?
Ganz genau, die arbeiten dann an den jeweiligen Vorschlägen weiter. Und die bringen dann ihre ganz spezielle Expertise ein. Also im Agrarausschuss werden dann natürlich Experten, Expertinnen vertreten sein oder Abgeordnete vertreten sein, die die agrarische Perspektive haben, die wissen, wie die Landwirtschaft in der Europäischen Union funktioniert und werden dann Kommentare, Vorschläge, Abänderungsvorschläge einbringen, um den Vorschlag sozusagen auch praxisnäher für die Landwirtschaft vielleicht
näher zu gestalten. Es geht dann wieder zurück an die Kommission und die Kommission sammelt das wieder und arbeitet das wieder ein, kann man das so sagen?
Das ist dann im Laufe der Trilogverhandlungen hauptsächlich, dass dort dann die Positionierung stattfindet. Also das Parlament wird sich in den Ausschüssen positionieren und bringt das dann in die Verhandlung mit dem Rat ein.
Du bist ja vor Ort, das heißt, du kennst auch die Mitglieder des Agrarausschusses sehr gut wahrscheinlich, oder? Weil da wird man ja öfter in Kontakt treten, dann auch bei deiner Arbeit. Wie viel sind das eigentlich von den 720 in etwa, die sich sehr stark für die Agrarfragen einsetzen?
Der Agrarausschuss, der ist relativ überschaubar. Wir haben ungefähr 40 Personen im Agrarausschuss. Wir kennen natürlich die Personen, die im Agrarausschuss sitzen. Man verfolgt die Diskussion im Agrarausschuss auch ganz genau. Ich muss aber jetzt gleich dazu sagen, der Agrarausschuss ist das eine. Wir wissen alle, in der Landwirtschaft passiert auch ganz viel Gesetzgebung im Umweltbereich. Dementsprechend ist für uns auch im Lebensmittelbereich. Dementsprechend sind auch Umwelt und Gesundheit für uns ganz, ganz wesentliche Blickwinkel, die wir nicht unbeachtet lassen dürfen. Und der Umweltausschuss zum Beispiel, der ist auch im Europäischen Parlament wesentlich größer.
Okay. Du hast vorher ein Wort gesagt, wir verfolgen, was hier passiert. Wie verfolgst du? Ist es irgendwie, bist du online dabei? Sitzt du vor Ort bei den Besprechungen dabei? Bekommst du irgendwann Unterlagen oder bekommt man unter der Hand Unterlagen? Wie läuft das? Verfolgen.
Wir verfolgen auf unterschiedliche Wege, was passiert im Parlament, was passiert im Rat, was auch in der Europäischen Kommission passiert. Wir besuchen Veranstaltungen, wir besuchen unter anderem auch die Ausschusssitzungen. Unser Anspruch ist es, nicht online dabei zu sein, sondern live dabei zu sein.
Das heißt, man kann teilnehmen. An den Ausschusssitzungen kannst du teilnehmen.
Die Europäische Union ist mit ihren Institutionen sehr, sehr transparent. Man hat die Möglichkeit, sehr viel über Livestreaming, zum Beispiel auch von zu Hause, zu verfolgen. Wenn man in Brüssel ist, dann hat man auch die Möglichkeit, als registrierte Person sich ins Parlament zu setzen und zuzuhören.
Wir sind ja immer noch bei dir und deinem Tagesablauf. Und ich möchte ein bisschen über das Wort Lobbying mit dir reden. Also das ist ja nicht unbelastet, dieses Wort sozusagen. Aber es ist scheinbar dringend notwendig, vor Ort Menschen wie dich zu haben, die sozusagen die Interessen Österreichs, der österreichischen Landwirtschaft transportieren. Wie läuft dieser Lobbying-Prozess ab? Geht es da um einen Geldkoffer, mit dem ich eben nicht sozusagen zu einem Abgeordneten gehe, sondern was heißt Lobbying für dich? Oder was bedeutet das?
Ja, du sprichst da einen Punkt an, der sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, der in der Gesellschaft oft ein bisschen anders konnotiert ist, als wir das wahrnehmen würden. Auf der einen Seite ist Lobbying wird oft negativ gesehen. Auf der anderen Seite sagen wir aber oft auch, gerade in der Landwirtschaft, dass Politik realitätsfern ist. Ich glaube, diese zwei Dinge, die muss man unbedingt gemeinsam betrachten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass zum Beispiel Juristen, Juristinnen an einem politischen Prozess arbeiten, schauen, dass alles rechtlich Hand und Fuß hat, dann heißt es nicht unbedingt, dass da jetzt die agrarische Praxis stark berücksichtigt wird. Das heißt nicht, dass es böswillig sozusagen da jetzt nicht Niederschlag findet. Das heißt einfach, dass man vielleicht nicht weiß, wie die Landwirtschaft in den 27 Mitgliedstaaten in den unterschiedlichen Regionen ausschaut und dass man vielleicht auch oft nicht weiß, ob das jetzt gerade praxistauglich ist. Da kommt das Lobbying ins Spiel. Wenn den Institutionen niemand sagt, was die Landwirte und Landwirtinnen brauchen, zum Beispiel die österreichischen Land- und Forstwirtinnen, dann kann das natürlich auch im politischen Prozess beziehungsweise dann in den Regularien, die daraus entstehen, nicht berücksichtigt werden. Also da sehe ich unsere ganz große Aufgabe. Wir verfolgen den politischen Prozess, aber wir bringen als InteressenvertreterInnen die Praxis, die Interessen aus der Praxis ein.
Im persönlichen Gespräch oder mit indem du an Dokumenten feilst und diese Dokumente dann wieder zurückgibst, schriftlich?
Sowohl als auch. Wir sind im persönlichen Gespräch mit Abgeordneten, aber auch mit Menschen in der Kommission. Da muss man auch sagen, das funktioniert nicht so, dass man mit dem Geldkoffer irgendwo auftaucht, um da jetzt wieder zurückzukommen auf dieses Bild, das man fälschlicherweise, muss ich sagen, oft hat. Nein, die Interessenvertretung, die wird auch in der Europäischen Kommission von Institutionen sehr ernst genommen. Es ist nicht so, dass ein Vorschlag der Europäischen Kommission über Nacht plötzlich am Tisch liegt. Das ist ein relativ langwieriger Prozess, bis die Europäische Kommission überhaupt mal ein Gesetz vorschlägt, eine Richtlinie, eine Verordnung. Bis dahin gibt es Konsultationen. Was heißt das? Man macht zum Beispiel eine Umfrage mit unterschiedlichen Stakeholdern und fragt, was sagt ihr zu diesem Projekt, was sagt sie zu dieser Initiative? Da gibt es die sogenannte Have You Say-Plattform zum Beispiel. Ich glaube, wir können das auch verlinken. Da kann jede und jeder Bürger, Bürgerin in der Europäischen Union eine Meinung abgeben zu einer Gesetzesinitiative zum Beispiel. Und wir als Interessensverbände machen da natürlich ganz regelmäßig mit, verfolgen immer wieder, welche Konsultationen, also welche Stakeholder-Befragungen hier auch offen sind und bringen uns ein. Das ist das eine. Workshops zum Beispiel sind das andere. Da wird dann wirklich strukturiert an einem Thema gearbeitet. Da werden unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter geladen, beziehungsweise kann man sich dann auch anmelden. Und wir bringen dann die österreichische Perspektive zum Beispiel ein. Also das ist nichts, was unter der Hand passiert. Das ist
sehr demokratischer Prozess.
Was demokratisch und transparent passiert.
Mhm. Es ist ja bei der Kommission auch so, dass sie ständig wieder umgebaut wird, oder? Eine Kommission bleibt ja nicht, und auch die Beamtenschaft wechselt sehr stark, oder?
Die Europäische Kommission, die ist natürlich auch abhängig von den Wahlen, so wie wir das bei uns in der Regierung sehen, in der nationalen Regierung sehen, ist das auch auf der europäischen Ebene. Wir haben es jetzt gerade im letzten Jahr erlebt, die Kommissare und Kommissarinnen sind neu bestellt worden im Zuge der Wahl zum Europäischen Parlament. Die Beamten und Beamtinnen, die bleiben durchaus länger. Auch das ist ein bisschen ähnlich wie bei uns in der nationalen Verwaltung. Das ist ein sehr, sehr umfassender Prozess, hier auch in der Kommission arbeiten zu dürfen als Beamte, Beamtin. Da kommt man auch nicht so schnell dazu. Also da muss man einige Prüfungen, einige Tests und so weiter ablegen, um in die Verwaltung gehen zu dürfen.
Kennst du Österreicher, die in Brüssel in der Verwaltung arbeiten? Ist das auch, weil viele Jugendliche unseren Podcast hören, eine Zukunftsperspektive? Macht es Sinn, sich dort zu engagieren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Möglichkeiten, in Brüssel zu arbeiten, in den europäischen Institutionen zu arbeiten, die sind sehr, sehr vielfältig. Man kann ein Praktikum machen, man kann mal damit starten. Es gibt zum Beispiel auch Blue Book Programme, so heißen die. Da kann man dann mal ein paar Monate lang in der Kommission mitarbeiten. Man kann auch in den Büros der Abgeordneten sehr, sehr oft mitarbeiten und mal reinschnuppern. Auch die Landwirtschaftskammer Österreich zum Beispiel bietet Praktika an, bietet Traineeships an, wo man mal nach Brüssel kommt. Und so wie es die Landwirtschaftskammer Österreich gibt, gibt es auch viele andere Interessensvertretungen vor Ort. Auch dort kann man mal Fuß fassen und kann sich mal den politischen Prozess aus der Nähe anschauen. Aber auch dort gibt es dann die Möglichkeit, natürlich aufzubauen und auch ein bisschen länger zu bleiben.
Wir haben 720 Abgeordnete im Parlament. Also es ist schon ein relativ großer Moloch, oder? Jetzt wieder etwas negativ formuliert. Warum frage ich dich das? Ist die EU etwas träge?
Wir haben 720 Abgeordnete, genau, das ist korrekt. Man muss sich vorstellen, wir haben 720 Abgeordnete für 27 Mitgliedsstaaten. Wenn man sich jetzt die nationalen Parlamente anschaut und die zusammenzählen würde, dann käme man auf eine viel, viel größere Zahl. Insofern kann man sagen, naja gut, das ist dann schon fast wieder relativ klein. Ich würde nicht sagen, dass die Anzahl der Abgeordneten jetzt was darüber aussagt, wie träge oder wie rasch die Prozesse in der Europäischen Union ablaufen. Was ich sagen kann, ist, dass wir alle uns natürlich vertreten fühlen wollen in der Europäischen Union. Wir alle wollen, dass unsere Abgeordneten Einzug finden oder ihre Stimme auch in den europäischen Gesetzgebungsprozess einbringen können. Insofern wäre eine drastische Kürzung der Sitze im Europäischen Parlament etwas, was vielleicht auch auf gesellschaftlichen Widerstand stoßen könnte, aber das ist auch eine politische Einschätzung, die man wahrscheinlich hier vornehmen müsste. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen wollen.
Wie groß siehst du die Herausforderung, diese Staaten im Rat alle unter einen Hut zu bekommen? Es geht ja auch oft darum, dann Allianzen zu bilden, oder? Bei gewissen Themen, damit ich Mehrheiten schaffe, oder?
Ja, Allianzen, das ist ein wichtiges Wort. Die Europäische Union ist eine Union der Zusammenarbeit. Und wenn man was bewegen möchte, dann geht das natürlich nur zusammen. Und so ist es dann halt auch im politischen Prozess. Allianzen zu bilden, das ist eine der Hauptaufgaben, die wir in der Interessensvertretung haben, egal ob das jetzt über die Landwirtschaftskammer Österreich ist oder ob das dann eben im Rat stattfindet, wo die Regierungsvertreterinnen und Vertreter Platz nehmen. Ohne Allianzen wird es auch nie zu einem Kompromiss kommen, wird es auch nie zu einem Gesetz kommen, das dann anwendbar ist.
Und es gibt unterschiedliche Mehrheitsnotwendigkeiten bei Verordnungen, Richtlinien, oder ist es immer die Mehrheit entscheidet, oder gibt es Zweidrittelnotwendigkeiten, gibt es Veto-Geschichten?
Das ist durchaus unterschiedlich, je nachdem, welches Thema man sich anschaut. Wenn wir zum Beispiel das Thema Mercosur aufgreifen, das ja jetzt in aller Munde ist, da wird darüber diskutiert, und jetzt wird es ein bisschen technischer, ob man ein gemischtes Freihandelsabkommen macht oder ein rein wirtschaftliches Freihandelsabkommen. Je nachdem, welchen Weg man hier wählen würde, würde man im Rat Einstimmigkeit brauchen oder eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Was ich da ganz gerne erwähnen möchte, unabhängig jetzt von Mercosur, sondern wirklich zum Mehrheitsfindungsprozess: Es gibt in der europäischen Gesetzgebung Sicherungsmechanismen, die dafür sorgen sollen, dass große Staaten zum Beispiel, die natürlich schneller mal auf eine gewisse Prozentzahl kommen würden, gemeinsam die kleinen Staaten nicht überstimmen können. Also zum Beispiel ist es, um ein Gesetz zu stoppen, eine Gesetzesinitiative zu stoppen, notwendig, dass mindestens 4 Länder sich dagegen aussprechen, die insgesamt 35% der Stimmen ausmachen.
Okay. Also auch gut durchdacht eigentlich das System, oder?
Das ist gut durchdacht, und ich würde auch da sagen, das ist vielleicht klingt es manchmal komplex, ja, aber das Ziel ist auch, hier wirklich alle mit an Bord zu haben, demokratisch zu sein.
Ja. Jetzt hatten wir 2024 die EU-Wahlen. Es haben sich die Mehrheiten ein bisschen verschoben. Jetzt, wir werden jetzt nicht über Parteien reden, aber grob gesagt ist es so, dass die linke Seite etwas verloren hat und die rechte etwas aus sich stärker gemacht hat, oder?
Genau, also das kann man jetzt ganz objektiv sagen. Die Sitzaufteilung, die hat einen gewissen Rechtsruck erlebt. Man sieht zum Beispiel auf der linken Seite, also zum Beispiel bei den Grünen, dass es ein paar Sitze weniger gibt im Parlament. Das kann natürlich dann auch Auswirkungen haben auf die künftige Gestaltung der Agrarpolitik.
Über das möchte ich jetzt mit dir kurz reden. Was ist zu erwarten? Was diese Parteien haben ja unterschiedliche Positionen auch zur Landwirtschaft. Jetzt ohne auf die Parteien selbst einzugehen, was leitest du aus dieser veränderten Zusammensetzung ab? Haben zum Beispiel Produktionsthemen, Lebensmittelversorgungsthemen an Bedeutung gewonnen, und geht zum Beispiel der Umweltschutz, Klimaschutz etwas zurück in der Bedeutung? Wird sich der Green Deal verändern in Zukunft? Wie ist deine Einschätzung?
Das ist, würde ich fast doch sagen, auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Auf der einen Seite hat es die europäischen Wahlen gegeben, die Wahlen zum Europäischen Parlament gegeben. Auf der anderen Seite haben sich auch geopolitisch viele Dinge verändert. Wir sehen Kriege in Europa. Wir sehen eine veränderte internationale Handelspolitik. Und darauf wird natürlich auch in der europäischen Politik reagiert. Im letzten Mandat von 2019 bis 2024 stand der Green Deal im Vordergrund. Mittlerweile spricht man hier eher vom Clean Industrial Deal. Also jetzt ist plötzlich das Wort Industrial in den Fokus, auch in den sprachlichen Fokus gerückt. Da sieht man schon so eine gewisse Veränderung. Man kann aber natürlich auch nicht unbeachtet lassen, dass der Green Deal weiterwirkt. Und der Green Deal wird auch von Kommissionsseite nicht als beendet angesehen. Viele Gesetzgebungen, die im letzten Mandat gestartet wurden, auch unter dem Schirm des Green Deals, sind aktuell noch in Diskussion.
Kannst du da ein Beispiel oder zwei Beispiele nennen aus der Landwirtschaft, die für unsere Bäuerinnen und Bauern in Zukunft relevant sein werden? Entwaldung?
Ja, ich würde jetzt in dem Fall die Renaturierungsverordnung erwähnen, die ja schon im letzten Sommer verabschiedet wurde. Das ist zwar jetzt nichts mehr, was auf der europäischen Ebene primär gestaltet wird. Das liegt jetzt wieder hauptsächlich national in der Ausgestaltung. Aber die Entwaldungsverordnung, die jetzt auch gerade von dir angesprochen worden ist, die ist definitiv etwas, was in den nächsten Monaten ganz intensiv auf uns zukommen wird.
Die ist ja eigentlich schon beschlossen, aber verschoben, oder?
Genau, hier hat es eine Verschiebung gegeben.
Heißt Verschiebung auch inhaltliche Anpassungen noch? Chancen etwas zu optimieren, Bürokratie herauszubekommen?
Die Europäische Union versucht gerade in unterschiedlichsten Bereichen Vereinfachungen und Entbürokratisierung vorzunehmen. Inwiefern das dann die Entwaldungsverordnung ganz konkret treffen wird, ich glaube, das ist jetzt auch noch etwas abzuwarten. Ist natürlich auch ein großes Anliegen von der Landwirtschaftskammer Österreich, sich hier die Entwaldungsverordnung zu entbürokratisieren. Man sieht bei der Entwaldungsverordnung, glaube ich, ganz gut, das ist die Entwaldung einzudämmen, die Entwaldung zu stoppen, das ist ein Ziel, da kann niemand was dagegen haben. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, wenn es dann in die praktische Umsetzung geht, da sind sehr, sehr viele Hürden zu meistern. Und wie es jetzt aktuell ausgestaltet ist, würden große Hürden auch auf kleine Betriebe zukommen, die in einer entwaldungsfreien Zone ansässig sind. Und ich glaube, da muss man auch noch mal stärker differenzieren. Bürokratie für Betriebe, die alles richtig machen, ist natürlich schwierig.
Was heißt das jetzt in diesem Fall konkret? Geht das noch einmal ans Parlament? Geht das noch einmal zum Rat? Wird das noch einmal beschlossen? Das, was jetzt in der Umsetzung sozusagen versucht wird, noch zu optimieren? Oder ist das jetzt, sind wir schon in der Umsetzung?
Die Entwaldungsverordnung ist eigentlich etwas, was an sich fertig ist.
Auch schon beschlossen?
Die ist eigentlich auch schon beschlossen. Es gab dann im letzten Herbst, Winter das Bestreben, die Entwaldungsverordnung nach hinten zu schieben. Wie gesagt, gibt es jetzt aber von Seiten der Europäischen Kommission ein ganz, ganz klares Bekenntnis dazu, zu vereinfachen. Dementsprechend ist jetzt auch eine große Hoffnung, die Entwaldungsverordnung in ein Vereinfachungspaket reinzubringen und hier auch inhaltlich nochmal nachzuschärfen.
Was gut, die Kommission ist gerade aktiv daran, es zu vereinfachen. Wenn sie wieder einen Vorschlag hat, geht sie mit diesem Vorschlag dann direkt an uns als Land oder geht das noch einmal über das Parlament und über den Rat?
Da passiert jetzt gerade was Besonderes, würde ich sagen, auf der europäischen Ebene. Vereinfachungspakete. Das ist ein Wort, das hört man jetzt auch immer wieder mal, wenn man Richtung Brüssel schaut, beziehungsweise sich die Nachrichten rund um die Europäische Union durchliest. Wir sprechen hier von sogenannten Omnibus-Initiativen.
Omnibus, also?
Ein Omnibus, wie der Omnibus, in dem wir alle sitzen, in dem wir alle mitfahren können. Wieso heißt eine solche Initiative Omnibus? Die heißt so, wenn man unterschiedliche Gesetzgebungen, wie zum Beispiel die Entwaldungsverordnung, aber auch das Lieferkettengesetz zum Beispiel, gemeinsam in eine Vereinfachungsbestrebung, in eine Gesetzgebung zur Vereinfachung packen kann. Mit dieser gesammelten Omnibus-Gesetzgebung kann man dann wieder zu den europäischen Institutionen gehen, kann dann wieder zum Rat gehen, kann dann wieder ins Parlament gehen und sagen, wir möchten hier in Summe etwas verändern, um die Vereinfachung voranzutreiben, um zu entbürokratisieren. Das heißt, es ist etwas, was noch auf der EU-Ebene bearbeitet werden muss.
Das heißt, man hat diese Verordnung verschoben, um noch einmal in den Omnibus einsteigen zu können?
Soweit würde ich an der Stelle nicht gehen. Wir sprechen jetzt etwas an, was die Hoffnung der Interessensvertretung ist.
Okay.
Und natürlich nicht nur die Hoffnung, sondern auch die aktive Arbeit, genau.
Schauen wir schon ein bisschen in die Zukunft. Wenn du jetzt daran denkst und dir was wünschen könntest auf europäischer Ebene, was wäre für die österreichische Landwirtschaft ganz wichtig, dass es geschafft wird?
Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich eine Entbürokratisierung, eine Vereinfachung in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir sehen sehr oft viele Regelungen. Da ist natürlich die Frage, in welchen Bereichen es nicht Sinn macht, dass man da wieder ein bisschen zurückgeht. Das ist das eine. Das andere ist definitiv die gemeinsame Agrarpolitik, die für die natürlich für die europäische Landwirtschaft, aber auch für die österreichische Landwirtschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Warum sprichst du dieses Thema an? Weil es jetzt wieder darum geht, sozusagen den mehrjährigen Finanzrahmenplan zu schnüren. Und wir haben ja auch andere Themen auf europäischer Ebene. Wenn ich daran denke, Rüstungsausgaben werden nach oben gefahren. Von irgendwoher muss das Geld kommen, oder? Und die Landwirtschaft ist ein großer, oder die ländlichen Regionen oder insgesamt die Regionen sind große Geldnehmer, oder?
Genau, du sprichst ja jetzt ein ganz, ganz großes Thema an, das uns intensivst beschäftigt auf Brüsseler Ebene gerade. Du hast den mehrjährigen Finanzrahmen gerade angesprochen, um das ein bisschen einordnen zu können. Was ist der mehrjährige Finanzrahmen? Man kann sich das vorstellen wie das mehrjährige Budget der Europäischen Union. Dort wird festgelegt, welcher Bereich wie viel Geld bekommen wird in den nächsten Jahren. Gemeinsam mit der Überarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens kommt es auch zu einer Überarbeitung der gemeinsamen Agrarpolitik. Und dort wird dann, so wie du sagst, festgelegt, wie viel Geld bekommt die gemeinsame Agrarpolitik. Die gemeinsame Agrarpolitik ist eigentlich der größte, wirklich gemeinschaftlich geführte Bereich, politischer Bereich in der Europäischen Union. Dementsprechend ist da auch ein ordentlicher Budgetrucksack damit verbunden. Aber so wie du ansprichst und wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, wir haben natürlich geopolitisch ganz, ganz große Herausforderungen aktuell. Und die Verteidigung könnte durchaus auch in einen stärker in den gemeinschaftlichen Fokus rücken.
Und dann das Geld abknappern ein bisschen.
Und sobald die Verteidigung auch auf der europäischen Ebene stärker geregelt betrachtet wird, wird auch dort das Geld hinfließen müssen. Und für die Interessensvertretung der österreichischen Landwirte und Landwirtinnen ist unser Auftrag natürlich, das Budget der gemeinsamen Agrarpolitik auch zu sichern und nicht nur zu erhalten, sondern hier auch wirklich zu schauen, dass die vielen, vielen Mehrleistungen, die die Landwirtinnen erbringen, auch ordentlich abgegolten werden.
Wie siehst du die Chancen dazu?
Das ist eine wiederum
Glaskugelfrage.
Wir werden jetzt im Sommer den Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen bekommen und im Zuge dessen auch einen Vorschlag für die nächste gemeinsame Agrarpolitik. Ich würde sagen, wir reden dann im Sommer wieder darüber.
Wie schätzt du den neuen Agrarkommissar ein? Hansen aus Luxemburg?
Wir haben von Christoph Hansen, dem neuen Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, schon eine Vision bekommen. Die ist im Februar 2025 veröffentlicht worden. Und das ist ein bisschen der politische Fahrplan, den er vorgibt. Ich glaube, die Landwirtschaft sieht sich darin ganz gut aufgehoben. Hier wurden einige Themen angesprochen, die uns in der Landwirtschaft stark beschäftigen, unter anderem auch die Abgeltung für die vielen Leistungen, die erbracht werden, für die Notwendigkeit, wettbewerbsfähig zu sein, ein stabiles Einkommen erwirtschaften zu können, auch der jungen Generation Perspektiven in der Landwirtschaft bieten zu können. Also hier ist sehr viel Hoffnung da, dass dementsprechend auch Initiativen gestartet werden, dass dementsprechend Unterstützung für die europäische Land- und Forstwirtschaft kommt.
Was würdest du unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr EU-kritisch ist. Und ich denke und ich spüre das ja bei dir, du kannst es uns gut erklären, wie wichtig die EU schon auch für ein kleines Land ist, auch wie wichtig es gerade jetzt ist, in einer größeren Gemeinschaft eingebettet zu sein, oder?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer sehr, sehr gerne auch erwähne und in dem Fall jetzt wiederhole, von dem, was du gerade gesagt hast. Es ist wahnsinnig wichtig, in einer Gemeinschaft zu leben. Es ist wahnsinnig wichtig, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dieses Gefühl, in Solidarität und Zusammenarbeit in Europa leben zu können, wirtschaften zu können, das ist was ganz Besonderes. Das wurde ja auch vor ein paar Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Also das ist schon etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Wenn es darum geht, was kann ich noch mitgeben, was dann vielleicht auch aktiver in der Jugend aufgegriffen werden kann. Wir leben in einer europäischen Demokratie. Das heißt, die Europäische Union ist auch offen für Kritik. Ich habe vorhin schon Konsultationen angesprochen. Man kann Feedback einbringen, man kann sich hier aktiv, konstruktiv einbringen. Auch das ist, glaube ich, was Besonderes und das ist etwas, was wir auch sehr, sehr hoch halten müssen. Und dementsprechend kann ich auch der Jugend nur mitgeben, kann sie nur einladen, sich wirklich aktiv auch zu engagieren. Ob das jetzt ein Praktikum ist, das man macht, um einfach das Konstrukt EU sozusagen besser verstehen zu können, ob das ist, dass man zur Wahl geht und aktiv mitbestimmt, wie die Politik der Europäischen Union in der Zukunft ausschaut, ob das ein Gespräch mit den Schulkolleginnen und Schulkollegen ist oder mit den Nachbarinnen und Nachbarn, um gemeinsam vielleicht doch die eine oder andere Initiative hervorzubringen, die dann Richtung Brüssel gebracht wird. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel tun. Und wie schon eingangs erwähnt, die EU ist nichts, was in Brüssel stattfindet. Die EU ist was in 27 Mitgliedstaaten mit all ihren Regionen stattfindet. Also etwas, was stattfindet, wenn wir es stattfinden lassen, wenn wir es mitgestalten.
Wenn du, wir waren ja bei deinem Tagesablauf zu Beginn, wenn du dich am Abend in das Bett legst, wann war es ein erfolgreicher Tag für dich?
Ein erfolgreicher Tag ist definitiv gekennzeichnet von der Möglichkeit, gute Gespräche zu führen. Und mit guten Gesprächen meine ich, dass man einen guten fachlichen Austausch hat. Wir sehen natürlich, sind 27 Mitgliedstaaten mit, wie gesagt, sehr unterschiedlichen Regionen, mit unterschiedlichen Interessen und das nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in vielen, vielen anderen Sektoren. In einem guten Gespräch kann man Argumente einbringen, wird vom anderen auch gehört, von der Gesprächspartnerin, dem Gesprächspartner gehört. Ein guter Tag ist auch, wenn wir uns zum Beispiel vor der Europäischen Kommission in Workshops einbringen können, wenn wir dort Gespräche mit Entscheidungsträgerinnen und Trägern haben können. Ein guter Tag ist dementsprechend ein Tag, wo wir auch die Interessen der österreichischen Land- und ForstwirtInnen verankern können und so hoffentlich auch was bewegen können.
Wo nimmst du deine Kraft her? Gibt es einen Dank für deine Arbeit?
Ja, wo nehme ich die Kraft her? Das ist eine besondere Aufgabe. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich für die österreichische Land- und Forstwirtschaft in Brüssel arbeiten darf. Das ist ein ganz großer Antrieb. Also das Gefühl, hier konstruktiv etwas weiter zu bewegen, weiter zu entwickeln. Und der Dank, ich glaube, der kommt dann, wenn jemand ein fachliches Gespräch zum Beispiel zur Europäischen Union führen möchte, wenn dann jemand kommt und sagt, Verena, kannst du das nicht vielleicht nach Brüssel mitnehmen? Das wäre uns wichtig.
Vielen Dank für das Gespräch, Verena, für den Podcast. Wir haben sehr weit hinter die Kulissen geschaut. Du hast uns mitgenommen, es war sehr interessant. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit, das ist sehr wichtig. Alle Bäuerinnen und Bauern können von deiner Arbeit profitieren und dafür danken wir dir. Alles Gute.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch, für die interessanten Fragen, die interessierten Fragen und auch umgekehrt natürlich von meiner Seite alles Gute für den Podcast und auch für die österreichische Land- und Forstwirtschaft.
Dankeschön.